Ein Quagga.
Ausgestorben. Ja. Mhm. Welches Tier? Könnte ein Froschartfleisch sein.
Ist das was mit Tieren oder so?
Ja, tatsächlich. Ja.
Wie ein Frosch oder was? Ja, so macht Quack, Quack.
Ich habe ein Bild von so einem Nagetier irgendwie im Kopf, irgendwie ein kleines.
Nee, also sagt mir überhaupt nichts, muss ich ehrlich gestehen. Ja, das ist eine Abkürzung für irgendwas wahrscheinlich oder eine englische Herleitung. Ja, ein Reptil, irgend sowas vielleicht. Ist es ein Wassertier oder am Land jetzt?
Am Land.
Aus Afrika eher so? Ja, ein Vogel.
Ein Quagga vielleicht, irgendwas, was man auf den Campus stellt oder sowas. Ein Frosch, der, also ein Tier, das auf dem Campus ist.
Die Streifen Zebra würde ich sagen, ja. Zebra ähnlich.
Ist das halb Zebra, halb Esel oder was? Ja, weil das komisch aussieht.
Boah, es sieht ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Zebra und Esel. Also vorne Zebra, hinten Esel.
Ach so, wie ein Zebra ist das. Vorne halt gestreift, dann hinter ist es dann ein bisschen ausgedünnt, ja, von den Streifen.
Oh Gott, das sieht nach diesem Meme aus, dass irgendwie vorne immer cooler wird und hinten immer schlechter.
Ah, dieses
genau, ja, so ein bisschen, weil also vorne detaillierte, aber eigentlich an sich irgendwie ein Zebra und ein Pferd.
Und hier haben, also gibt es jetzt ausgestopfte Exemplare oder
genau.
Wie und die.
Genau.
Und da ist quasi jetzt irgendwie der Streitpunkt, ob man die ausstellen darf oder nicht, oder?
Ja, und was hat es jetzt mit dem Tier auf sich, wenn ich euch fragen darf?
Hallo und herzlich willkommen bei Clio auf die Ohren, dem Podcast des Historischen Seminars an der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Ich bin Andreas Frings, ich bin Studienmanager, ich bin verantwortlich für diese Podcast-Reihe und freue mich auf eine Folge, die überraschenderweise sehr viel mit Mainz zu tun hat, auch wenn das Tier, über das wir heute sprechen werden, niemals in Mainz gelebt hat. Das Quagga oder auch Grocher.
Hallo und herzlich willkommen. Heute geht's ums Quagga. Aber was ist das eigentlich? In diesem Sinne heißen wir euch herzlich willkommen. Ich bin Kevin.
Ich bin Maya.
Und ich bin Robin.
Und wir studieren Geschichte in Mainz. Wir haben uns im letzten Jahr viel mit dem Quagga beschäftigt und wussten anfangs überhaupt nicht, worum es sich dabei eigentlich handelt. Der Ausschnitt, den ihr gerade gehört habt, stammt aus einer Straßenumfrage, die wir im Sommer 2024 in Mainz durchgeführt haben. Wie ihr gerade schon gehört habt, geht es um ein Tier, das seit über 140 Jahren ausgestorben ist und für Mainz eine ganz große Bedeutung hat. Noch eins vorweg, wir haben in der Straßenumfrage das Tier Quagga genannt. Das ist die eingedeutschte Aussprache des Namens und auch der, unter dem die meisten Menschen es kennen. Die eigentliche Aussprache lautet Quagga. Was es damit auf sich hat, darüber werden wir später noch reden.
Ja, die kleine Anekdote hinter dem Namen ist tatsächlich, dass der Stamm damit versuchte, den Ruf des Tieres zu imitieren. Und wir haben uns jetzt auch dazu entschieden, den Namen Quagga auszusprechen.
Genau, und in dem Interview ist die ganze Zeit von einem Bild die Rede und ich habe euch das Bild mal mitgebracht. Wärt ihr beiden so lieb und würdet es einfach mal beschreiben, was ihr drauf seht?
Ja, also auf dem Bild sehe ich ein Vierbeiner, also ein vierbeiniges Tier, dessen vordere Hälfte eher einem Zebra ähnelt und die hintere Hälfte des Tieres sieht eher aus wie ein Pferd, also die vordere ist gestreift und die hintere eher nicht. Und am Kopf und Nacken des Tieres sind braune und weiße Streifen dann noch zusätzlich.
Ja, ich sehe noch, das Fell am Rücken des Quaggas ist braun, aber der Bauch, die Beine und der Schwanz sind weiß. Dann sehe ich noch Streifen, die sind in der Gegend vom Kopf und Nacken am stärksten ausgeprägt. Aber je weiter die Streifen gehen, desto mehr gehen sie in den Braunton des Oberkörpers über.
Und es hat auch eine Mähne, die braun-weiß gestreift ist.
Man kann nicht so gut sehen, wie groß das denn eigentlich ist.
Quaggas sind ca. 2,60 Meter lang geworden und haben eine Höhe von 1,25 Meter bis 1,35 Meter erreicht, was in etwa der Größe eines Ponys entspricht, damit das sich jeder auch mal vorstellen kann, was für eine Größendimension das ist.
Ist ja echt nicht so groß, ja.
Was ich auch anmerken sollte, das Tier, oder das, eher gesagt, das Bild von dem Tier wurde in den 1870er Jahren in London gemacht.
Und wir sehen jetzt nur eine Quagga-Stute. Gibt es denn Unterschiede zwischen dem Quagga-Männchen und Weibchen?
Tatsächlich gibt es Unterschiede zwischen dem weiblichen und dem männlichen Quagga. Ungewöhnlich ist, dass das weibliche Quagga größer ist als das männliche Quagga, was für Zebras eigentlich eine Seltenheit ist, beziehungsweise bei allen anderen Zebraarten ist es eigentlich genau andersherum. Das Männchen ist im Normalfall größer als das Weibchen.
Da du gerade auch Quachas mit Zebras vergleicht, also heißt das jetzt, eine Quacha ist so eine Art südafrikanische Zebraart?
Das ist etwas komplizierter. Für viele Jahre war man sich nicht sicher, ob es ein Verwandter des Bergzebras ist oder aufgrund seines Aussehens eher mit Pferden oder Eseln verwandt ist. Diese Frage konnte jedoch aufgrund moderner DNA-Proben geklärt werden und es ließ sich feststellen, dass Quachas mit Bergzebras verwandt sind. Was heißt, dass Quachas eine Unterart von Bergzebras ist.
Und du hast ja auch angemerkt, dass die aus Südafrika stammen. Und wo genau in Südafrika haben sie gelebt?
Das Habitat der Quachas erstreckte sich etwa von etwas östlich von Kapstadt, das an der Westküste Südafrikas liegt, bis hin zur Ostküste Südafrikas. Dort hielten sie sich in den Gebieten mit verfügbarer Nahrung auf, die oftmals aus Gras bestand. Also kann man sagen, die lebten eigentlich im Grasland.
Und wie sah das Leben von den Quachas da so aus? Also wie genau soll ich mir das dann vorstellen?
Sie lebten in Herden von 20 bis zu 100 Tieren, welche wahrscheinlich wie bei anderen Steppenzebras aus mehreren Fortpflanzungsgruppen bestanden. Die Fortpflanzungsgruppe kann man sich so ein bisschen wie so ein Löwenrudel einfach vorstellen, dass man ein männliches Exemplar hat und mehrere Stuten, in dem Fall mit ihren Kindern, die dann zusammen umhergezogen sind. Mit Sicherheit kann man das aber nicht sagen, da es keine wirklichen Aufzeichnungen davon gibt.
Du meintest jetzt gerade schon, dass sie umhergewandert sind. Also sind die dann nie an einem festen Ort gewesen und sind immer gewandert?
Genau, also die Quachas haben in keinem festen Revier gelebt. Die Herden haben auf ihrer Suche nach Wasser und Nahrung größere Strecken überwunden. Und was ich auch noch interessant fand, ist, die Quachas sind nicht alleine als Herde umhergezogen. Die sind mit anderen Steppenzebras, Gnus und Streußen durch Südafrika gezogen.
Aha, okay. Und warum mit diesen Tieren?
Man kann sich das ein bisschen wie eine Symbiose vorstellen, die zwischen diesen Tieren bestanden hat. Und zwar haben sie sich keine Nahrung an sich geteilt. Das heißt, immer wo sie hingekommen sind, hat jede Tiergattung, sage ich jetzt mal, seine eigene Nahrung gefunden, was es gerne gegessen hat oder was vertragen hat, je nachdem. Und es gibt auch die Theorie, dass Sträuße so ein bisschen als Wachturm quasi fungiert haben. Die haben quasi ein bisschen weiter geschaut als die Quachas, weil die natürlich auch größer sind, eine weitere Sicht haben.
Ach so, also heißt das dann auch, dass die Quachas immer geflüchtet sind, wenn Raubtiere angegriffen haben?
Jein. Quachas haben sich tatsächlich aktiv gegen ihre Angreifer gewehrt. Quachas bekämpften zum Beispiel Hyänen durch Bisse, Tritte oder dadurch auf ihnen einfach herumzutrampeln, wenn sie am Boden lagen, bis sie diese sogar tatsächlich getötet haben. Aber trotzdem sind sie auch geflüchtet, wobei sie Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 55 km/h erreichen konnten.
Oha. Und wie war das, also in Südafrika haben ja damals auch Menschen gelebt, also wie war da so die Interaktion mit den Menschen und den Quachas?
Basierend auf archäologischen Funden lässt sich feststellen, dass die indigenen Bewohner Südafrikas die Quachas schon seit circa mindestens 20.000 Jahren gejagt haben. Und wie wir auch vorhin angesprochen haben, entstammt der Name des Tieres der Sprache der Kö-Kö, was quasi so einer dieser Stämme ist, die die Tiere gejagt haben.
Und wie haben die europäischen Kolonialisten darauf reagiert?
Festzuhalten ist auf jeden Fall, dass das Quacha natürlich für die europäischen Siedler etwas Neues und Aufregendes war. Für sie war es quasi ein exotisches Tier, was sie gar nicht aus ihrer Heimat kannten. Im Gegensatz dazu war es natürlich für die indigenen Bewohner Südafrikas ein alltägliches Tier. Das kann man vielleicht ein bisschen mit dem Reh oder so bei uns vergleichen.
Und was haben dann die Europäer mit den Quacha gemacht, nachdem sie angekommen sind?
Dazu habe ich euch einen Ausschnitt aus dem Pfennig-Magazin mitgebracht, welches quasi als Vorgänger unserer modernen Illustrierten zu verstehen ist. Und die Ausgabe stammt vom 31. August 1833. Will den einer von euch beiden vorlesen?
Ja, kann ich machen, gib rüber. Okay, also. Im südlichen Afrika findet man ganze Herden von Quachas beisammen, welche schnell und scheu sind und dadurch schwer zu fangen. Zugleich sind diese Tiere mutig und tückisch, beißen und schlagen leicht aus. Sie sollen sich nicht bloß gegen die Hyänen zu verteidigen wissen, sondern auch diese, wenn sie ihnen und ihren Jungen zu nahe kommen, sogar angreifen. Sie lassen sich zähmen und sind viel gelehriger als die Zebras.
Ja, das ist interessant. Also haben die Quachas sich nicht nur wie schüchterne Herdentiere verhalten, sondern waren auch zu Aggressionen geneigt, also wenn sie angegriffen wurden?
Ja, es gibt sogar Berichte davon, dass Quachas Menschen, die ihnen zu nahe gekommen sind, angegriffen und getötet hatten. Aber wie in dem Text angesprochen, haben sie sich auch zähmen lassen. Wenn sie einem Menschen genug vertraut haben, durfte sich der Mensch dem Tier nähern. Es war quasi so eine Vertrauensbasis dann einfach zwischen Mensch und Tier vorhanden.
Ja, warte mal, es geht ja auch noch weiter. Im Jahre 1775 fing man ein Quacha am Vorgebirge der Guten Hoffnung jung ein. Und er wurde nach und nach mit den Pferden zum Ziehen gewöhnt. Er war weit stärker als diese. Der Herdejung hatte den Quacha auch bei einem Cape-Bewohner vor den Wagen gespannt gesehen. Aber nicht den Zebra. Die Quachas sollen sich auch an den Sattel gewöhnen. Sie nehmen mit schlechtem Futter Vorlieb und sind keinen Krankheiten ausgesetzt. Ihr Benehmen stimmt im Ganzen mit dem der Pferde überein. Doch gleicht ihr Geschrei mehr einem Bellen als dem Wiehern von Pferden und hat mit dem Laut Qua oder Qua überein.
Also heißt es, dass man durchaus in der Lage war, die Quachas zu zähmen?
Ja, wie ihr gehört habt, hatte man versucht, das Quacha zu zähmen, da es den europäischen Pferden in dem Habitat überlegen war. Aber leider aufgrund der eben beschriebenen wilden Verhaltensart des Tieres war das leider ein erfolgloses Unterfangen. Schlussendlich hat man sich das aggressive Verhalten der Tiere aber zu Nutzen gemacht, indem man sie quasi zur eigenen Herde gestellt hat, um dort die eigenen Tiere einfach vor Hyänen beschützen zu lassen.
War das alles oder wurden sie noch für irgendwas anderes genutzt?
Nein, quasi. Sie wurden gejagt. Die Kolonialisten jagten die Tiere primär aus drei Gründen: wegen ihrer Haut, ihrem Fleisch oder auch einfach als Hobby- oder Sportaktivität. Das Fell der Tiere galt für die neuen Siedler als sehr wertvoll, da es eine Vielzahl von Funktionen erfüllte. Man konnte aus ihnen Nutzgegenstände wie Schuhe oder Seile herstellen. Es wurden auch Dekoartikel wie Lampenschirme daraus gefertigt oder die Felle wurden einfach an Händler und Sammler verkauft. Das Fleisch war eher verpönt, da es den Status von Pferdefleisch hatte. Dazu muss ich kurz anmerken, Pferdefleisch wurde durch ein kirchliches Edikt vor vielen hundert Jahren mal verboten, wodurch das Fleisch einfach einen verpönten Status unter Europäern hat. Jedoch war es bei den Kökö sehr beliebt. Dazu kommt, dass Exemplare auch lebendig gefangen wurden und dann per Schiff aus der Kapkolonie nach Europa verschifft wurden, damit diese in Zoos ausgestellt werden können.
Also hatten sie ja dann schon einen Wert?
Jein, es wurde quasi mehr als ein Rohstoff betrachtet, welcher auf dem Markt einen guten Preis erzielte und in Fülle vorhanden war. Viele der Kolonialisten waren auch der Meinung, dass das Quagga keinen hohen Nutzen erfüllte, wodurch niemand wirklich ein Bedürfnis hatte, sich um die Tiere oder den Bestand der Tiere zu kümmern.
Da frage ich mich auch gerade, wir wissen ja, dass das Quagga ausgestorben ist, also hängt das dann mit dem fehlenden Interesse der Kolonialisten zusammen?
Ja, aber es war kein fließender Prozess. Aus heutiger Sicht kann man schlecht schätzen, wie viele Quachas tatsächlich gelebt haben, bevor die ersten Siedler eintrafen. Die Siedler realisierten zwar, dass die Anzahl der großen Säugetiere sich in Südafrika zurückgezogen hat, jedoch ging man zunächst davon aus, dass die Tiere einfach in einen anderen Teil des afrikanischen Kontinents weitergezogen sind. Die Quachas wichen mit der Ausweitung der Kapkolonie zurück, da ihr Lebensraum andersweitig beansprucht wurde und die neuen Besitzer dieser Ländereien schossen die Tiere oftmals.
Und das ist also der Grund, weshalb sie ausgestorben sind, oder gab es auch noch andere Sachen, die dazu beigetragen haben?
Ja, es gibt mehrere Gründe, welche im Zusammenspiel dafür gesorgt haben, dass das Quacha nicht mehr unter uns weilt. Der schlussendliche Grund dafür war, dass jagende Tiere, welches für viele Landbesitzer lukrativer war als die Landwirtschaft an sich. Der Vorgang wurde jedoch durch das bloße Ausbreiten der Kolonie und Umwelteinflüsse beschleunigt. Zwei weitere nennenswerte Faktoren waren zum einen der Fund von Diamanten innerhalb der Kolonie, welches die Tiere noch schneller von ihrem Lebensraum verdrängte. Der jedoch entscheidende Faktor war die britische Lederindustrie, bei der das Fell der Quachas sehr, sehr beliebt war.
Okay, und du sagtest jetzt, dass man gar nicht so richtig gemerkt hat, dass die Tiere, oder man dachte, die Tiere können nicht aussterben. Aber wie haben sie es denn dann gemerkt und was haben dann die Siedler gemacht oder dagegen getan?
Zunächst haben die Siedler gemerkt, dass die Stückzahl an Quachas immer weiter zurückging, bis sie kaum noch welche finden konnten. Die Regierung der Kapkolonie verabschiedete daraufhin im Jahre 1822 ein Gesetz, welches das Ausrotten der Tiere innerhalb der Kolonie stoppen sollte. Jedoch fehlten die Mittel, um dieses Gesetz umzusetzen, was das Gesetz überflüssig machte.
Gab es denn moralische Bedenken?
Das habe ich mich auch gefragt. Bezüglich dieser und weitere Fragen haben wir Bernhard Gesibbel gefragt. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für europäische Geschichte in Mainz und einer seiner Arbeitsschwerpunkte ist der deutsche bzw. der europäische Kolonialismus.
Gab es damals moralische Bedenken? Ein Bewusstsein dafür, dass bei der Jagd auf Quachas im Zuge der Siedlerexpansion im südlichen Afrika gerade eine seltene Tierart ausgerottet wird durch diese Jagd. Solches Bewusstsein lässt sich nicht feststellen. Es gab individuelle Großwildjäger, die bisweilen über ihr Handeln reflektiert haben, über das Töten reflektiert haben. Insgesamt war aber die Aneignung sowohl tierischer als auch der erwähnten menschlichen Überreste ein fester Bestandteil der europäischen Expansion, vor allem und in erster Linie legitimiert durch ein naturkundliches und anthropologisches Interesse. Ein Bedauern und Kritik an der exzessiven Jagd auf die Quachas wurde eigentlich erst im späten 19., frühen 20. Jahrhundert geübt, als man nach und nach realisierte, dass die Art tatsächlich in freier Wildbahn ausgestorben sein könnte. Und da wurde diese Kritik in erster Linie von britischer Seite an den kapholländischen Siedlern geübt, dass die in erster Linie verantwortlich gewesen wären. Das Ganze wurde dann übersetzt in innerimperiale Auseinandersetzungen. Und tatsächlich ein Bedauern und eine Form der Trauer über das Aussterben einer Tierart ist eigentlich erst eine Entwicklung des späten 20. Jahrhunderts.
Aber wann sind denn die Tiere ausgestorben?
Man hat sich darauf verständigt, dass die Tiere in freier Wildbahn wohl im Jahre 1873 ausgerottet wurden. Das letzte bekannte Exemplar der Quaggas ist im Jahre 1883 im Zoo von Amsterdam verstorben, wo es seine wilden Artgenossen überdauert hatte. Daher wird es auch als Endling bezeichnet, weil es das Ende seiner Art war.
Ich frage mich nur, wie kamen denn eigentlich solche Tiere zu uns nach Deutschland? Ich meine, wir wissen ja nur, dass sie hier im Mainzer Museum stehen, aber ich meine, afrikanische Tiere waren ja nicht einfach so greifbar, oder?
Das habe ich mich auch gefragt und die Frage habe ich auch Bernhard Gesibbel gestellt.
Wie kamen diese Tiere nach Deutschland? Da lassen sich zunächst mal zwei Formen unterscheiden. Zum einen als tierische Überreste, sei es in Form von Trophäen oder Häuten und Skeletten. Das war sehr viel häufiger der Fall, als dass solche Tiere lebend nach Europa transportiert wurden. Aber selbst wenn man vom professionalisierten Tierhandel spricht, muss man sich das Ganze als eine extrem leidvolle Angelegenheit für die Tiere vorstellen. Die Tode bei der Überfahrt, die Todesfälle waren immens. Auch beim Fang dieser Tiere war die Quote der lebend gefangenen Tiere zu denen, die im Zuge der Aneignung getötet werden mussten, verschwindend gering. Das war also eine sehr gewaltsame Form der Aneignung. Welche Tiere dann in europäischen Sammlungen oder zoologischen Gärten landeten, war lange dem Zufall überlassen, hing von den jeweiligen Angeboten der Naturalienhändler ab. Hier bestimmte lange das Angebot, den Markt, ehe dann Ende des 19. Jahrhunderts verstärkt Museen tatsächlich eigene Sammlungsexpeditionen ausrüsteten und versuchten gezielt ihre Sammlungen aufzufüllen.
Nun haben wir ja gerade gehört, dass es total normal war, Naturalien zu sammeln. Es war das Ding der 1840er.
Ja, das finde ich schon krass. Aber ich frage mich gerade, wie war das denn bei unseren Quaggas? Weil ich meine, das beantwortet ja noch nicht, wie unsere Mainzer Quaggas hierher kamen.
Wir verfügen glücklicherweise über die Eingangsbücher der naturkundlichen Sammlungen aus den 1840er Jahren und da sind die Eingänge dieser tierischen Überreste als Ankäufe für die Jahre 1842 und 1843 von Naturalienhändlern in Wiesbaden und in Hamburg verzeichnet. Ja, und im Falle des Mainzer Quagga Fohlens, es sind ja insgesamt drei Exemplare hier in Mainz, ein Hengst, eine Stute und ein Fohlen, lässt sich sogar plausibel rekonstruieren, wann dieses konkrete Exemplar erworben und gejagt worden sein könnte. Im südlichen Afrika war an der kolonialen Siedlungsgrenze in den 1820er Jahren ein Hamburger Apotheker namens Karl Friedrich Drege tätig, der hat im Zuge seiner Tätigkeit als Wanderapotheker auch botanisch, zoologisch, ethnografisch gesammelt und, wenn er die Gelegenheit dazu hatte, eignete er sich auch menschliche Überreste an. Belegbar ist, dass er die menschlichen Überreste einer verstorbenen einheimischen Frau sich nachts aneignete. Und dieser Drege ging 1829 auch auf die Jagd, schoss ein weibliches Quagga mit Fohlen und es lässt sich aus den Angebotslisten des Hamburger Händlers namens Brandt, bei dem die Mainzer Naturkundler dann Anfang der 1840er Jahre eingekauft haben, nachweisen, dass dort ein weibliches Quagga die menschlichen Überreste und auch ein Quagga-Fohlen auf den Angebotslisten standen, sodass es sehr plausibel ist, dass die Mainzer Exemplare Ende der 1820er Jahre im südlichen Afrika erworben wurden.
Ja, ich konnte den Ankauf im Archiv des Naturhistorischen Museums tatsächlich genau zurückverfolgen.
Na, dann erzähl doch mal.
Ja, also, die Quaggas wurden, wie ja Gisselbe gerade schon meinte, von verschiedenen Naturalienhändlern angekauft und dann von der Rheinischen Naturforschenden Gesellschaft hier angekauft.
Aber mal ganz kurz, was ist nochmal die Rheinische Naturforschende Gesellschaft?
Das ist in Ordnung, dass du es nicht weißt. Das ist eine Vereinigung, welche sich zusammengetan hat und damals Naturalien aller Art sammelte. Es wurden zum Beispiel Tiere, Fossilien und Aquarien gesammelt. Naja, auf jeden Fall wurde dort dann 1842, das wurde ja auch gerade schon gesagt, von einem Naturalienhändler namens Ruhl aus Wiesbaden und Brandt aus Hamburg mehrere vermeintliche Quaggas gekauft. Ein Fohlen, zwei Stuten und ein Hengst. Wir wissen aber ja, es sind nur drei Quaggas hier in Mainz, denn das eine Quagga stellte sich dann als ein Burchell-Zebra heraus. Das ist auch eine Unterart des Zebras.
Und wie viel hat so ein Tier damals gekostet?
tatsächlich sehr unterschiedlich. Also das Fohlen kostete 8 Mark. Ich habe das jetzt einfach mal in so einen Rechner eingegeben für die damalige Währung. Und der sagte mir, das wären ungefähr 216 Euro. Für die eine Stute wurden aber 100 Gulden gezahlt. Das wären dann 2700 Euro gewesen. Das ist schon echt viel, finde ich. Aber das ist auch jetzt nochmal sehr viel mehr. Die anderen kosteten dann auch nur 16 und 12 Gulden.
Was dann passiert?
Ja, die Quachas waren dann bis 1910 im Kurfürstlichen Schloss in Mainz ausgestellt. Und die Rheinisch Naturforschende Gesellschaft wollte dann damit eine Wissenschaftsvermittlung anregen und interessierte Bürger das ermöglichen. Eigentlich auf den rheinischen Raum begrenzt, aber es gab dann eben halt Ausnahmen wie die Quachas.
Und 1910 hat das Naturhistorische Museum geöffnet. Deswegen sind die dann wahrscheinlich umgezogen, oder?
Genau, tatsächlich gab es eine Vereinbarung, heute noch im Stadtarchiv zu finden, zwischen der Rheinischen Naturforschenden Gesellschaft und der Stadt Mainz. Die Sammlung sollte an die Stadt übergeben werden und dafür würde es ein Museum geben. Das Museum wurde dann 1910 eröffnet. Ich habe jetzt gesehen, auf dem Ausstellungseröffnungsplan sieht man, dass man kam rein in einen kleinen Eingang und dann musste man erstmal durch die ganze Vorhalle durchlaufen. Und am Ende kam man dann in die schematische Säugetiersammlung und dort waren auch die Quachas zu finden. In diesem Raum waren sie dann in einem Wandschrank untergebracht. Aber, und das ist tatsächlich stetig so geblieben, die Quachas wurden immer im Kontext mit den heimischen Tieren gesetzt. Meistens wurden sie irgendwie in den Evolutionsentwicklungen gezeigt.
Das ist krass. Und standen die dann die ganze Zeit da? Und wie sah das im Zweiten Weltkrieg aus?
Ja, also Mainz litt ja generell sehr, aber das Museum besonders. Fast 90% der gesamten Sammlung wurden zerstört. Darunter auch das Quacha-Fohlen. Das war dann nur noch in kleinen Fetzen vorhanden.
Boah, das ist ja viel zerstört worden.
Ja, ja, das Museum hat auch bis in die 60er Jahre gebraucht, um wieder aufzumachen.
Und was haben Sie in der Zwischenzeit mit den Tieren gemacht?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich habe euch da mal was mitgebracht.
Oh, was ist das denn? Sind das Briefe oder? Huh.
Das sind Briefwechsel zwischen dem Naturhistorischen Museum und verschiedensten Museen in der ganzen Welt. Beispielsweise dem Transvaal Museum in Südafrika oder dem Naturhistorischen Museum in New York.
Und es geht um den Verkauf von Quachas. Ich lese hier gerade, if you would like to buy one of our Quacha, we need some money for the reconstruction of the building and therefore it is necessary to do so.
Richtig. Tatsächlich stand nach dem Krieg im Raum, das Quacha zu verkaufen, um die Wiedereröffnung davon finanzieren zu können. Was ich an der Situation so spannend finde, ist einerseits, dass sie eine Anfrage an Südafrika gestellt wurde und wir wissen ja bereits, dass die Tiere dort ausgerottet und im Zuge des Kolonialismus abtransportiert wurden. In Südafrika, der ursprünglichen Heimat, steht tatsächlich nur ein einziges Fohlen.
Und wie haben die dann reagiert? Also ich glaube, wenn ich an deren Stelle wäre, würde ich schon ganz gerne das wieder haben.
Ja, sie sind auch sehr hoch interessiert und schreiben, we are greatly interested in your offer as here in South Africa, the former home of the Quacha. We have only one young foal.
Und wie viel wollten sie die dann verkaufen?
Ja, das ist dann nämlich die Frage gewesen. Es wird nochmal spannend. Das Museum hat dann verschiedene Bekundungen eingeholt, wie viel ein Quacha dann wert sein könnte.
Wieso?
Weil weltweit gab es ganz unterschiedliche Wertevorstellungen. Im Archiv des Naturhistorischen Museums gab es eben diese ganzen Briefwechsel dazu. Ja, ein amerikanischer Professor beispielsweise meinte 1950, er würde für ein gut erhaltenes Tier 250.000 Dollar zahlen. Das ist echt richtig viel. Aber auf der anderen Seite wurde in München von einem Wert von 10.000 Mark gesprochen.
Warum ist das so?
In einem Brief des Zoologischen Staatsinstituts und des Zoologischen Museums im September 1950 beschreibt Erna Mohr, eine deutsche Zoologin, die Situation wie folgt.
Ihre Frage nach Quacha-Preisen ist schwer zu beantworten. Zufällig erzählte vor einiger Zeit ein hiesiger Naturalienhändler, dass er für den Kadaver des letzten in Europa eingegangenen Tieres zu Zeiten 8.000 Mark bezahlt habe. Man würde also so damals vor einigen Jahrzehnten für ein fertig montiertes Fell das gleiche angesetzt haben können, denn das Skelett brachte dann ja ebenfalls noch seine 1.000, 2.000 Mark. Nun sind einerseits inzwischen Quachas ganz ausgestorben, was den Wert erhöht. Andererseits sind ihre mir persönlich bekannten Tiere nicht ganz das Ideal heutiger dermoplastischer Aufstellung, sind auch merklich ausgebleicht. Wenn ich sehe, dass ein heute großer Gobelinteppich, der in 4 Katalogen zeichnet ist, mit 120.000 Mark zu Buche steht, aber für die geforderten 3.000 Mark keine Käufer finde, zweifle ich, dass ein Quacha den Einstandspreis erbringen kann.
Sie spricht da tatsächlich zwei wichtige Punkte an. Zum einen, dass die Preisvorstellung sehr von dem gezahlten Preis abweichen konnte und dass unsere Quachas nicht wirklich gut erhalten waren.
Wer kauft es dann am Ende?
Niemand. Es verläuft sich und am Ende wurde das Quacha überhaupt nicht verkauft. Dann ist auch ziemlich lange gar nichts passiert und auch nichts zu den Quachas zu finden. Das Museum brauchte auch noch 12 Jahre. eröffnet anlässlich des 2000-jährigen Geburtstags der Stadt Mainz im Juni 1962.
Genau, die Allgemeine Zeitung berichtet am 4. Januar 1963, drei uralte Zebras ganz neu im Museum.
Denn ab 1963 sind diese dann wieder bei den heimischen Tieren zu sehen. Aber das Problem bleibt, denn sie sind in diesem sehr schlechten Zustand ohne ein richtiges Kühlungssystem. Es dauert einige Jahre, bis es zu einer Restauration kommt. Ich fand einige Anfragen für Klimaanlagen, weil durch die Wärme das Fell aufplatzte. Man kann sich also vorstellen, dass die Tiere nicht besonders schön waren. Sie waren so drastisch zu bemängeln, dass in den 1980er Jahren Reinhold Rau, ein Präparator, der hatte auch schon zuvor ein Quacher in München präpariert, beauftragt wurde, den Quachers wieder Leben einzuhauchen. Frau Hendrichs, langjährige Präparatorin des Naturhistorischen Museums in Mainz, hat damals ein Praktikummuseum gemacht und kann uns von der Bedeutung dieser Präparation berichten.
Das ist eine ganz große Aufgabe. Es ist auch eine Herausforderung, ein so altes Präparat wieder herzurichten. Und es ist, sagen wir mal, auf der einen Seite eine Ehre, auf der anderen Seite ist es eine, wie gesagt, auch mit Risiko verbunden. Also bei den Mainzer Quaggas war es so, dass die doch in einem sehr erbärmlichen Zustand waren. Das gilt auch für andere Präparate in anderen Museen. Sie können deshalb nur noch in Magazinen verwahrt werden und nicht mehr vorgezeigt werden. Und das ist doch eigentlich sehr schade. Und durch die Umarbeitung bei uns war es möglich, dass man diese Präparate wieder in die hauseigene Naturgeschichte zurückholen konnte und wieder dem Publikum zugänglich machen konnte.
Ja, wir haben ja bereits erwähnt, dass Mainz mit 3 Stück den weltweit größten Bestand an Quacher-Präparaten hat. Aber natürlich ist Mainz nicht die einzige Stadt, die im Besitz von Quachers ist. Was schätzt ihr denn, wie viele Präparate es weltweit noch gibt?
Boah, gar nicht so einfach. Ich würde sagen, so 50, 60 vielleicht?
Ich glaube, 50, 60 sind mir ein bisschen zu wenig. Ich würde so 100, 200 sagen.
Nun, also tatsächlich von Mainz abgesehen sind es noch 20 weitere Präparate, die es gibt.
Okay, das sind ja echt wenige. Liegt das daran, dass es damals die Leute nicht interessiert hat, dass die Quachers ausgestorben sind oder wie ist das?
Ja, genau weiß man es nicht, aber die Vermutung liegt schon nahe. Ich meine, wenn man von dem Aussterben nichts weiß, dann kann man wohl auch mit keinem großen Verlangen rechnen, die Tiere zu sammeln.
Ja, das stimmt. Und wo befinden sich die 20 weiteren Quachers?
Sie sind verteilt auf verschiedene Museen in den USA, in Südafrika und in Europa. In Südafrika gibt es tatsächlich nur ein Exemplar. Die meisten sind in Europa und innerhalb von Europa befinden sich übrigens die meisten Präparate in Deutschland.
Und warum sind ausgerechnet so viele bei uns in Europa?
Das hängt mit der Mentalität von damals zusammen. Das hat mir der gute Bernhard Gissebel folgendermaßen erklärt.
Die zunehmende Präsenz von Tieren, ob nun lebend oder als tierische Überreste und Trophäen in europäischen Sammlungen, Menagerien und zoologischen Gärten, hatte aber auch eine außereuropäische Seite zu nennen, wären hier die zunehmende Erschließung und koloniale Eroberung von Regionen auf der Südhalbkugel durch die europäischen Kolonialmächte im Laufe des 19. Jahrhunderts. Die Aneignung von exotischen Tieren hatte immer auch eine Herrschaftsdimension. Dahinter stand nicht nur ein Interesse und eine Faszination mit Exotik, sondern es ging auch darum, diese von Europa beherrschten Weltgegenden in Europa zu repräsentieren, zur Schau zu bringen und dadurch den eigenen Herrschaftsanspruch über diese Weltgegenden zu manifestieren.
Und warum sind dann ausgerechnet so viele bei uns in Deutschland? Wir waren ja zu der Zeit noch nicht so wirklich im Kolonialbusiness drin.
Ja, das habe ich mich auch gefragt und dazu hat mir Bernhard Gissebel Folgendes gesagt.
Wir befinden uns in den 1840er Jahren, also einem Zeitraum im 19. Jahrhundert, in denen Deutschland noch keine eigenen Kolonien besaß. Der Kolonialerwerb durch Deutschland fand erst später statt, ab den 1880er Jahren. Deshalb gilt Deutschland gerne als Nicht-Kolonialmacht zu diesem Zeitpunkt. Das ist allerdings in mehrfacher Hinsicht unzutreffend. Zum einen waren viele Deutsche als Auswanderer Teil kolonialer Siedlergesellschaften in Übersee, unter anderem im südlichen Afrika. Und zum anderen waren sehr viele Deutsche als Söldner, als Ärzte, als Händler, als Missionarinnen und Missionare in den Kolonial- und Missionsgesellschaften der benachbarten europäischen Kolonialmächte engagiert, insbesondere den Niederlanden, die da gerne übersehen werden, aber auch Großbritanniens. Das heißt, Deutschland partizipierte indirekt über Handel und Wissenschaft an der europäischen Expansion der anderen Kolonialmächte. Und 1848 in der Paulskirche lassen sich auch zum ersten Mal in größerem Maße koloniale Weltreichsfantasien beobachten. Ja, die Deutschen waren Mitte des 19. Jahrhunderts ungeduldige Zuschauer, bis sie dann endlich in den 1880er Jahren eigene Kolonien erwerben konnten.
In welchen Städten sind denn die Quachas ausgestellt?
Gut, dass du fragst, darauf werde ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Lass uns vorher nochmal ganz kurz vor Augen halten, wie denn die Quacha-Präparate Mainz ausgestellt sind. Also, wie würdet ihr das beschreiben?
Naja, sie sind halt im Glaskasten zusammen mit ein paar anderen Zebraarten.
Ja, genau. Und weiß man denn, wenn man die Quachas nicht kennt und sie im Museum sieht, ob sie ausgestorben sind?
Ich meine, das heißt ein Hinweisschild, oder?
Ja, in der Mitte, glaube ich. Da steht dann immer ein Schild mit einem kleinen Hinweistext darüber, dass sie ausgestorben sind.
Korrekt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich gefragt, wie geht man als Museum mit sowas am besten um? Ich finde, die Tiere einfach so zu präsentieren wie die anderen, die noch am Leben sind, wäre irgendwie falsch, oder?
Ja, also stimme ich dir zu.
Ich habe mir mal ein paar Museen rausgesucht, in denen Quacha-Präparate ausgestellt werden und geschaut, wie dort mit dem Aussterben umgegangen wird. Fangen wir zuerst mal mit zwei deutschen Museen an. Sagt euch der Name Senckenberg-Museum was?
Klar, das ist doch in Frankfurt. Da gibt es doch all die Dinoskelette.
Ganz genau. Es gibt dort aber auch ein Quacha-Präparat. Das kann man sich auf deren Website anschauen. Es steht in einem Raum, in dem sich ganz viele Glasvitrinen mit Tieren befinden, darunter auch viele, die nicht ausgestorben sind. Das Quacha selbst steht in einem Kasten zusammen mit einem Bergzebra. Und an der Seite von dem Kasten ist ein kleines Etikett draufgeklebt, so ungefähr so groß wie meine Hand, auf dem steht, was für ein Tier es ist und dass es ausgestorben ist.
Also ähnlich wie bei uns in Mainz.
Genau. Ein bisschen anders ist es im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. Das habe ich mir auch angeschaut. Dort steht das Quacha in einer Einzelvitrine in einer Reihe mit ganz vielen anderen ausgestorbenen Tierarten. Und die wiederum werden flankiert von einer Galerie unterschiedlichster Tierarten, die noch am Leben sind, darunter Fische, Vögel, Landbewohner, alles Mögliche.
Mhm. Was glaubst du, warum das so eingerichtet wurde?
Also ich vermute, die Galerie soll die Biodiversität veranschaulichen. Sie soll zeigen, über was für eine Artenvielfalt wir uns heutzutage noch freuen dürfen. Und dann im Kontrast dazu das Quacha und die anderen ausgestorbenen Tiere.
Also quasi, als würde man sagen, in einer anderen Welt wären das Quacha und die anderen Tiere Teil von dieser Galerie.
So hat es zumindest auf mich gewirkt. Ein weiterer interessanter Fall ist in dem Naturhistorischen Museum in Leiden in den Niederlanden, genannt Naturalis. Dort steht der Quacha-Endling, der 1883 im Amsterdamer Zoo gestorben ist. Das Präparat steht auch in einer Glaskammer mit einem Hinweisschild, dass es sich hier um eine ausgestorbene Spezies handelt.
Also genauso wie in Mainz und Frankfurt?
Nicht ganz. In Leiden steht das Quacha nämlich in einem Raum, in dem nur ausgestorbene Tiere stehen. Der Raum strahlt auch eine ganz besondere Stimmung aus. Es ist alles dunkel gehalten, es gibt überall ganz viele Texttafeln, in denen vom Aussterben berichtet wird. Also man widmet dort dem Aussterben einen gesamten Raum.
Krass, das ist ja schon nochmal sehr anders.
Aber das ist noch nicht alles. Das Museum National d'Histoire Naturelle in Paris ist auch im Besitz eines Quacha-Präparates, und zwar der Hengst, der Ludwig dem 16. gehört hat. Er steht im sogenannten Sall des Espèces Menacées Disparues, also der Sall der gefährdeten und verschwundenen Spezien. Es ist der stillste Raum im gesamten Museum, auch er ist abgedunkelt, hat sehr hohe Wände und alle halbe Stunde steht eine große Uhr, um die Stille zu unterstreichen.
Wow, da gibt es ja echt sehr unterschiedliche Ausstellungsweisen. Wenn ich mal in Paris bin, muss ich da unbedingt mal vorbeischauen.
Ja, ich finde in Paris, das hört sich auch irgendwie am besten an.
Wobei das in Darmstadt auch eine coole Idee ist.
Ja, das stimmt.
Wobei ich finde, man sollte auch nicht vergessen, dass es immer auch eine Budgetfrage ist. Ich denke, jedes Museum würde das Ganze gerne wie in Paris oder in Leiden präsentieren, wenn man die entsprechenden Möglichkeiten hätte.
Ja, das ist natürlich auch ein Faktor.
Ich bin letztens auf was gestoßen und das würde ich euch gerne mal zeigen. Und zwar habe ich ein Bild von einem lebendigen Quacha auf Facebook gesehen. Sehr obskur, also das gibt's ja eigentlich gar nicht mehr.
Ja, stimmt, das habe ich mir auch schon gefallen. Das Bild habe ich auch gesehen.
Ich bin ebenfalls über dieses Bild gestolpert und habe angefangen nachzuforschen, was es denn damit überhaupt auf sich hat. Bei meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass es sich um einen Namensvetter von unserem Kevin handelt.
Ah.
Kevin ist ein wohl lebendes Exemplar eines Quachas in Stellenbosch, Südafrika. Tatsächlich handelt es sich aber um das Ergebnis eines Rückzüchtungsprojekts.
Ich habe mich schon immer gefragt, wie kommt es denn, dass man ein ausgestorbenes Tier überhaupt zurückzüchten kann?
Die Idee einer Rückzüchtung von Quachas gibt es tatsächlich schon seit den 1950er Jahren. Der deutsche Wissenschaftler Lutz Heck schlug vor in seinem Buch Großwild im Etosha-Land aus dem Jahre 1955, dass man herkömmliche Steppenzebras mit kaum bis wenig sichtbaren Streifen miteinander züchten soll. Dann hat man nach ein paar Generationen ein Tier, welches dem Quacha ähnlich sehen sollte. Jedoch hat Heck dieses Projekt niemals in die Tat umgesetzt.
Aber wenn Heck es nie in die Tat umgesetzt hat, wie kommt es dann, dass der gute Kevin existiert?
Hecks Idee, das Quacher neu zu züchten, hat den deutschen Präparator Reinhold Rau fasziniert.
Den habe ich ja gerade schon erwähnt.
Genau. Der ausschlaggebende Punkt war jedoch der Zeitgeist im damaligen Südafrika. Während der 1970er fühlten sich die Nachfahren der weißen Siedler schuldig dafür, dass das Quacher ausgestorben ist, wodurch ein Zeitgeist des Schuldeingeständnisses, aber auch der Wunsch der Erhaltung weiterer bedrohter Arten entstand. Das motivierte Rau schlussendlich dazu, Quachers wieder zu erschaffen.
Der hatte eine ganz große Bedeutung. Der Herr Rau, der wird eigentlich heute der Vater der Quaggas genannt, und zwar zu vollem Recht. Der Herr Rau hat sich überhaupt des Themas Quaggas wieder angenommen. Das muss ich wieder in einen ordentlichen Zustand zurückversetzen. Er hat es gewagt, 1969 dieses Präparat von 1850 aufzuweichen, was immer mit dem Risiko eines Zerfalls verbunden ist. Aber das hat geklappt und er hat es wieder neu und besser montiert, soweit wie das möglich war.
Hat er das denn ganz alleine gemacht? Das schafft man doch gar nicht. Wie hat er das geschafft?
In den 1980er Jahren fanden sich ein paar weiße Geschäftsleute und Landbesitzer rund um Rau, welche als Ziel hatten, neue Quachas zu züchten. Sie suchten sich von Tausenden von Zebras neun vielversprechende Exemplare raus, um mit diesen Zebras neue Quachas zu züchten. Diese neuen Zebras wurden auf Basis ihres Aussehens ausgesucht. Für die folgenden Generationen wurden alle nicht zur Zucht brauchbaren Tiere veräußert, um so zu gewährleisten, dass die Tiere mit dem gewünschten Ergebnis näher kamen. Rau betreute die Herde und die Zucht für fast 20 Jahre, bis er im Jahr 2006 verstarb. Trotzdem wird das Projekt weitergeführt. Es gibt auch ein Zitat Raus, welches seine Einstellung zu dem Thema gut umschreibt. The Quacher became extinct through man's ignorance and greed. It wasn't a natural occurrence. It is our moral duty to rectify that mistake.
Es wird jetzt aber irgendwie immer nur über das Aussehen des Quachers gesprochen. Sollte nicht auch ein anderer Punkt wichtig sein?
Rau war der Meinung, dass ein Quacher ist, wenn es wie ein Quacher aussieht. Das nennt man auch die Abbildzüchtung. Diese Ansicht hat sich mittlerweile geändert, da nicht nur das Aussehen, aber auch die Lebensweise und das Verhalten übereinstimmen müssen. Das neue Quacher wird mittlerweile als Rau-Quacher bezeichnet, da es nicht identisch zum initialen Quacher ist. Aber es soll auch ausdrücken, dass das Tier ohne den Eingriff der Menschen in dieser Form nicht geben würde.
Also hat sich auch die Ansicht des Quacher-Projects bezüglich der Kriterien, was ein Quacher ausmacht, geändert?
Nein, das Quacher-Project nennt immer noch das Aussehen der Quachers als einziges Kriterium, damit ein Quacher ist.
Was du eben angesprochen hast, also von dem Zeitgeist der 1970er und 1980er Jahre gesprochen hast, klang so, als wäre die Rückzüchtung so eine Art Coping-Mechanismus, nachdem man die Natur zerstört hat. Möchte man sie wieder zurückbringen als eine Art Revanche?
Das Quacher-Project wurde nicht nur als eine Art Revanche gesehen und von einer Romantisierung der alten Zeit angetrieben, sondern war von jeher mit einem wirtschaftlichen Aspekt vorangetrieben worden. Das Projekt wurde auch nicht aus staatlicher Hand finanziert, sondern durch Schenkungen und Geschäftsleute sowie Selbstfinanzierung. Bis März 2017 wurden bereits 1874 Fohlen in das Quacher-Project geboren. Das Projekt ist primär interessant für weiße, reiche Familien, da sie die einzigen sind, die es sich leisten können, die Tiere überhaupt zu sehen oder zu kaufen.
Aber was haltet ihr denn davon? Also sind das für euch Quachers? Also ich finde schon, dass man die als Quachers bezeichnen kann. Ich meine, über das genaue Verhalten von den Quachers, die vor 140 Jahren ausgestorben sind, kann man ohnehin nur noch spekulieren. Und das Aussehen ist nun mal das wichtigste Kriterium bei der Bestimmung eines Tieres. Ich meine, viele Tierarten, die wir heute kennen, wurden von Naturforschern im 18. Jahrhundert das erste Mal beschrieben. Und die hatten auch noch keine Kenntnisse über die Genetik und hatten die Kategorisierung der Tiere primär an den äußerlichen Merkmalen festgemacht. Genauso macht man es ja heute auch noch mit Dinosaurierfossilien, die gefunden werden. Da hat man ja meist auch nur die Skelette bzw. einen kleinen Teil davon und muss sich daran orientieren, zu welcher Art man das gefundene Fossil jetzt zuordnen möchte. Also ich sehe nicht, warum man dies bei den Quachers anders regeln sollte.
Echt? Also für mich ist das auf keinen Fall ein Quacher. Also zum einen sieht es meiner Meinung nach echt gar nicht gleich aus. Und dann halt die Frage mit dem Verhalten und dem Leben. Man weiß ja gar nicht so viel über das Tier und wie es sich verhalten hat. Und man kann das gar nicht vergleichen mit dem Verhalten eines Rauquachers. Für mich ist es eine neue Art Tier. Und ich finde auch, wir sollten den Fokus eher darauf setzen, die noch existierenden Tiere zu retten. Es sterben minütlich Tiere aus. Ich werde mich jetzt mehr damit auseinandersetzen, wie ich den Tieren in meiner Umwelt was Gutes tun kann.
Ich persönlich finde, dass es schwierig ist zu sagen, wann ein Tier als eigenes Tier zählt, da sich die Weltanschauung als auch die wissenschaftliche Situation diesbezüglich in den letzten 150 bis 200 Jahren schon drastisch geändert hat. Gentechnik und das Untersuchen von DNA haben viele Türen geöffnet, aber in welchem Punkt fängt eine Spezies an und an welchem Punkt hört sie auf? Tiere werden auch anhand ihres Aussehens, ihres Lebensraums oder auch ihres Verhaltens eingeordnet. Und das Rauquacher erfüllt zwei dieser Konditionen. Jedoch fehlt mit dem Verhalten des Tieres ein großes Puzzlestück, vor allem da Vergleichsmaterial des ausgestorbenen Tieres fehlt. Schlussendlich ist es für mich schwer einzuordnen, ob das Rauquacher ein normales Quacher ist oder nicht.
Uff, das war ja jetzt ein ganz schöner Ritt durch ein Thema, das für uns als Historikerinnen und Historiker echt eine Herausforderung ist. Mit Königen und mit Kriegen beschäftigen wir uns ja schon sehr lange, aber mit ausgestorbenen Tieren?
Oh ja, das war echt so anstrengend, aber ich finde, für uns hat es sich gelohnt. Ich meine, wenn man sich das mal überlegt, wir haben jetzt über ein Jahr daran gearbeitet.
Wie war es denn für euch? Konntet ihr uns mehr oder weniger folgen? Immerhin habt ihr bis zum Ende durchgehalten. Vielen Dank dafür.
Wir bedanken uns aber auch beim Naturhistorischen Museum in Mainz, das uns in unserer Arbeit sehr unterstützt hat.
Falls ihr mal in Mainz seid, schaut doch gerne mal vorbei.
Definitiv. Dankeschön natürlich auch an Bernhard Gissebel. Der hat uns auch auf das Thema gebracht.
Des Weiteren bedanken wir uns auch beim Stadtarchiv Mainz, das einfach eine ganze Menge an Quellen zu dieser Geschichte bereithält. Da könnt ihr jederzeit die Unterlagen selbst einsehen.
Wenn ihr euch auch für die Geschichte von Menschen und Tieren interessiert oder für Umweltgeschichte, für Naturgeschichte, für Klimageschichte, dann hört auch gerne mal in die anderen Folgen der dritten Staffel von Clio auf die Ohren rein.
Und ansonsten, lasst uns doch gemeinsam daran arbeiten, dass nicht noch weitere Tiere ihre natürlichen Lebensräume verlieren.
Oh, sorry, einen Moment. Hier ist nochmal Kevin. Ich habe noch etwas vergessen. Wir haben euch ja noch gar keine Hausaufgabe gegeben. Wir haben uns noch gefragt, wie sollen wir eigentlich mit den Mainzer Quachas umgehen? Ist es richtig, dass sie hier in Mainz stehen und nicht etwa in Südafrika? Müsste man sie nicht zurückgeben, so wie es ja oft bei Kulturgütern diskutiert wird? Frau Henry schätzt das so ein.
Und es ist natürlich schade, dass also in Südafrika nur noch ein Quaggerpräparat vorhanden ist, nämlich das Kapstädter Fohlen. Und Pretoria hat nur noch einen Schädel gekriegt. Das ist also alles, was in Südafrika verblieben ist. Ich denke mal, da waren dann aber von der politischen Geschichte her waren noch so viele andere Geschichten und Probleme. Also bis man sich erstmal anfing, um seine eigene Naturgeschichte zu kümmern, da standen ja erstmal ganz andere Dinge im Vordergrund. Und dann ist die Frage, an welches Museum wenden Sie sich denn von den 23? Sie haben noch 20 andere Museen, an die Sie dieselbe Frage stellen können. Gebt ihr uns das Quagga zurück? Und dann gibt es noch ein weiteres Problem. Die Quaggas heute bedürfen ja einer ganz besonderen Art der Aufbewahrung. Unsere Quaggas waren hier in einer Klimavitrine, sie sind jetzt in einem Depot, sind aber auch da in einem Klimacontainer. Das heißt, wenn Sie die überführen wollten, müssen die in einen Klimatransport machen und Sie müssen die da unten auch wieder in eine Klimavitrine stellen, sonst ist ihr Erhalt nicht gesichert. Und die einfach so rausgeben, ist unverantwortlich. Das sind unwiederbringliche Stücke. Und bevor sowas nicht geklärt wäre und abgesichert wäre, kann ich jetzt auch als Präparatorin, die ja also gerade prädestiniert ist für das Aufbewahren und Erhalten von Tierpräparaten, gerade jetzt auch von unwiederbringlichen Tierpräparaten, kann ich da also nur zur größten Vorsicht mahnen und sich das also sehr, sehr gut überlegen, ob das also wirklich zielführend ist. Und wie gesagt, Sie haben ja ein Quaggerpräparat, wenn es auch nur ein Fohlen ist. Und heute gibt es auch andere Möglichkeiten, dass man eben jetzt nicht mehr ein echtes Präparat dahinstellt. Sie können heute wunderbare Modelle erstellen.
Soweit Frau Henrich. Uns interessiert jetzt, wie ihr diese Frage entscheiden würdet. Aus Sicht einer Präparatorin ist Ihre Antwort gut begründet. Aber natürlich gibt es immer auch viele andere Perspektiven auf die gleiche Frage. Zum Beispiel könnte man auch die Möglichkeit der Rückzüchtung diskutieren. Welche Tiere sind es denn wert, wiederbelebt zu werden? Ist das ein Ersatz für die eigentlich ausgestorbene Art? Natürlich könnte man hier noch viele weitere Fragen anschließen. Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare. Wir freuen uns, von euch zu lesen.